Ja, herzlich willkommen
Hallo, herzlich
an
willkommen.
alle im Zoom und auf YouTube auch und an das Jetzt-TV-Team. Schön, dass ihr auch dabei seid, Silvia und, nee, Elvira und Silvia. Nee, Yvonne,
Yvonne
genau. Und
und
der zählt Uhrzeit.
Elvira.
Holst noch da wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Ja. Wir, die meisten von euch wissen, da sitzen wir ganz gerne erstmal am Anfang in Stille zusammen. 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Einfach um mit dem in Resonanz zu gehen, was vor den Worten ist. Und vielleicht ist es für jeden etwas unterschiedlich. Vielleicht ist es für dich gerade auch wohltuend, eine Art von körperlichem Hiersein auch zu nutzen, um in Resonanz zu gehen mit Stille. Das kann das Spüren des Atmens sein. Das kann das Spüren von anderen Körperempfindung sein, irgendwo, wo auch immer, was auch immer gerade sich vielleicht sogar angenehm und wohlig anfühlt. Und dann kann es eine Resonanz geben, einfach körperlich, leiblich hier zu sein. Und für andere ist vielleicht eher so wie, ah, die Erlaubnis sogar, die Körpergrenzen zu vergessen und eher in die Weite um dich herum zu spüren. Und für manche ist es manchmal so eine emotionale Resonanz, einfach zu merken, ah, da gibt es vielleicht einen natürlichen Frieden, der ja wie von alleine da ist, wenn wir uns nur ein paar Sekunden Ruhe und Zeit für Stille gönnen. Wenn wir das gespürt wird, dann dürfen wir damit auch, dürfen es genießen, in Frieden hier zu sein. Und dann vielleicht auch jenseits von allen Beschreibungen oder körperlichen, emotionalen oder geistigen Wahrnehmungen. Einfach ohne Worte. Eine Benennung. Eine Art gehen wir hier in Resonanz mit etwas, was nichts mit Körper zu tun hat und nicht mal was mit den Gefühlen oder den mentalen Inhalten oder dem Geist, sondern irgendwie, wie immer wir das benennen wollen, Stille, reines Gewahrsein. Und auf der anderen Seite kann der Körper sehr wohl in Resonanz damit schwingen und auch in dem Sinne sich das gönnen, damit in Resonanz zu sein. Vielleicht wollen irgendwo körperlich noch überflüssige Spannungen sich lösen. Manchmal glaube ich, dass wir einfach, das fühlt sich so an, als wenn wir uns noch mehr ein Stück der Schwerkraft hingeben können. Gleichzeitig auch gerade, wenn du im Sitz auch eine Leichtigkeit, weil sich alles so ausrichten kann, dass du genau vielleicht so sitzen magst, wie es gerade optimal ist für dich. Oder liegen. Manchmal gibt es emotionale Spannungen, wie dass wir irgendwas weghalten wollen oder irgendwas gesucht an Suchprozessen sind, irgendwelche besonderen Gefühle haben wollen. Wie wäre es, wenn das auch eigentlich eine überflüssige Aktivität wäre, die zur Ruhe kommen könnte? Und dass du einfach mit einem offenen Herzen hier sein kannst. Eine Qualität, die nichts weghalten muss, nichts suchen braucht. Wie wäre es, wenn das ähnlich, eine ähnliche Qualität für deinen Geist und für den Raum, wo vielleicht Gedanken auftauchen könnten, gilt? Alles darf da sein. Vielleicht ist gar nicht viel an Gedankenaktivität da, wie wunderbar. Dann kannst du die Ruhe des Geistes einfach wahrnehmen. Vielleicht ein wacher, leerer Geist, aber auch wenn Gedanken auftauchen und wieder verschwinden. Vielleicht kannst du bemerken, dass du nicht mal auf den Inhalt der Gedanken schauen musst. Vielleicht gibst du eine Ahnung. Ja, der denkt was. Okay. Und was ist noch da? Bleibender, präsenter als die Gedanken, die kommen und gehen. Vielleicht gibt es eine Antwort auf diese Frage, aber vielleicht ist die Antwort auch gar nicht in Worten zu fassen, sondern eher wie auch wiederum eine Stille. Auch wiederum ohne Worte. Und wenn wir uns gleich begegnen und es auch Raum gibt für Fragen und Antworten, Reflexionen, werden wir uns auch mal wieder Zeit zwischendurch nehmen. Ohne Worte, in Stille. Und wer weiß, vielleicht kann es auch eine Gleichzeitigkeit geben, hier präsent zu sein. Denn es geht eigentlich nicht um die Antworten. Und doch können wir gerne auch in Dialog treten, in Gespräch treten. Also nochmal herzlich willkommen zum Satsang.
Es gibt bereits Fragen.
Okay.
Die erste.
Vielleicht noch, ja, kleiner Augenblick vielleicht noch. Ganz gerne, wieder gleich. So für die Teilnahme, falls es für euch stimmig ist, die Kamera einzuschalten, ist es schön. Ne, gibt keinen Zwang dazu, aber ist natürlich vom Kontakt her einfach nochmal schöner. Aber so, und sonst auch schön, dass ihr dabei seid, überhaupt im Zoom-Meeting. Ist einfach auch, ja, das ist doch schön, die Menschen zu sehen. Hallo Boris und Volker. Sophia, Johannes, Levasetri, Nora, Lukas.
Ich meine, klar, ne? Ihr wisst, dass es
Genau.
damit dann quasi auch die Veröffentlichungserlaubnis ist. Deshalb auch verständlich, wenn diejenigen, die sich nicht zeigen wollen, sich lieber nicht zeigen wollen. Das bleibt euch natürlich vorbehalten, das selbst zu entscheiden jeweils. Aber für uns ist es natürlich auch schön, euch auch zu sehen, wie auch immer. Aber wie es passt. Oder eben auch aus dem Chat gibt es offenbar auch Fragen, aber in Zoom könnt ihr die ja auch direkt mündlich
Stimmt.
stellen oder
Ohne Kamera ist es erlaubt, Fragen zu
ja.
stellen. Genau. Und wir sind natürlich gerne wirklich auch, in dem Sinne können wir gleich auf die Fragen eingehen. Am liebsten sind wir im individuellen Kontakt. Wir können natürlich auch sozusagen allgemein sprechen und allgemeine Einladungen so ein bisschen auch über Worte geben. Aber es ist natürlich schön, weil jeder Mind ist anders gestrickt und einfach zu gucken, wie wir es entstricken können, vielleicht. Dass wir dann einfach nackt dastehen.
Voll laufender Kamera, Online-Livestream, okay.
Ja, also nicht als Offenbarungszwang hier, aber in gewisser Weise, ich fand das mal, um in dem Bild zu bleiben, so, ne, man könnte ja sagen, unser Mind ist wie so ein Strickwerk eigentlich an vernetzten Bedeutungsgebung auf Begriffe, Worte, Assoziationen. Und für die meisten Menschen ist es ja tatsächlich so, die leben in diesem Strickwerk und sind da wohl so vor und kennen gar nicht, dass es Momente gibt, wo das wegfällt, ja, wo wir vielleicht durch die Maschen schauen können. Ich fand das mal ganz spannend. Ich glaube, als Kind habe ich das schon mal gemerkt, wenn da so ein Vorhang irgendwo ist und dahinter ist Licht, dann kann man ja erstmal durch den Vorhang gar nichts sehen, meistens, wenn das ein bisschen dichter gewebt ist, ja. Wenn man nah rangeht und ganz nah rangeht und ganz nah rangeht, dann kann man manchmal durch diesen Vorhang durchgucken, weil man dann so kleine, die durch diese Lücken guckt, ja. Und dann kann man manchmal das sehen, was hinter dem Vorhang ist. So.
Und in dem Sinne geht es uns hier eigentlich um eine Nacktheit jenseits von Nacktheit, wo es vielmehr genau darum geht, das zu entdecken, was dann gar nicht mehr irgendwas von persönlicher Identität in dem Sinne offenbaren würde, sondern eher das Erlösende davon. Boris, hast du die Hand gehoben? Heißt das, du möchtest gern was sagen
Genau.
oder
Ja, auch
fragen?
eine
Ja,
Frage aus dem Chat, ja, aber
wollen wir dem dann erstmal Vorrang geben gerade oder
ja, würde
wenn
ich sagen, dann
ja?
erstmal die Zoom und dann aber auch
Okay.
die YouTube-Frage, dann Elvira, ja? Okay. Ja, Boris?
Ja.
Aha.
Ja. Hallo aus Münster, genau.
Hallo. Hallo.
Ich bin das Münster bin ich, genau. Münster.
Ich habe mal neben Thorsten auch gesessen, gleich beim Satsang von Eli oder von Gangaji, genau. Und Ach
hatten
so.
wir dich, kenne ich, glaube ich, auch, du hast es auch übersetzt, ne, glaube ich, für Eli
Ja.
oder
Ja.
Gangaji, naja. Genau, es ist schon
Ja.
lange her. Genau,
Ja.
bei mir läuft halt immer noch so dieses Programm, also bei mir ist gerade viel Umbruch oder Turbulenz im Leben und immer so diese Hoffnung oder Erwartung oder jetzt auch merke ich, taucht so die Frage auf, ich brauche irgendeine Lösung oder dann auch die Idee, ihr habt vielleicht eine Lösung. Genau, und wahrscheinlich ist das aber, ja. Wahrscheinlich gibt es in dem Sinne keine Lösung oder kein. Genau. Ja. Je nachdem, auf verschiedenen Ebenen. Ja, du erfährst mit Sicherheit auch so schon immer wieder, dass es Momente gibt, wo sich alles löst. Ja, wo einfach, ob du es bemerkst oder nicht, und es kann sich sehr lohnen, einfach wacher dafür zu werden, das bewusster zu bemerken, dass es Momente gibt, wo alles gelöst ist. Ja, wo du dich schier gar nicht mehr als abgegrenzten jemand findest, wenn du es nicht rekonstruierst. Und da ist schon alles gelöst. Da hast du dich schon gelöst in sein an sich, was durchfließt und von selbst alles löst. Ja. Und auf einer relativen Ebene kann es sehr angemessen sein, manchmal Lösungen zu finden. Ja, wenn es konkret was gibt, was ansteht, ja, bitte. Ja, manchmal ist es sehr sinnvoll, wirklich auch konkret Aspekte des relativen Lebens zu lösen. Und wenn das nicht geht, dann, Thorsten hat mal für unseren Free-Prozess so einen Spruch erfunden, wie ging der? Und löst es sich im Außen nicht, dann lösen wir uns innerlich, oder?
Ja,
Ja.
ein bisschen, ja. Und in
So,
dem
im Sinne von, wenn du dich zu sehr festgezurrt hast in einem Problem, dann liegt es manchmal genau daran auch, dass du dich drauf fixiert hast. Und dann kann es sich lohnen, dass du dich erstmal davon löst. Und oft schafft das dann wieder einen anderen Rahmen, aus dem heraus andere Lösungen möglich werden. Ja, überhaupt sichtbar, überhaupt schaffbar, entdeckbar.
Insofern gibt es immer zwei Bedeutungen von Lösungen, ne? So einmal die Lösung, die wir finden können für das Konkrete, ne? So, aber dann auch, und das ist meistens eben die Voraussetzung dafür, dass das andere leichter geschehen kann, also dass die konkrete Lösung auch vielleicht gefunden wird, erstmal die Lösung überhaupt von den Lösungsversuchen sogar, ja, erstmal einen anderen Bewusstseinszustand zu entdecken, wo, okay, da gibt's das Problem irgendwo noch, aber da gibt's auch etwas, was frei von Problemen ist.
Und das hat in aller Regel viel mehr Kapazitäten, Lösungen zu finden, dann auch für die relativen, begrenzten Probleme. Ja, da scheint schon eine Erleichterung einzusetzen,
ja, genau,
bei dir,
weil
oder?
Ja, ein bisschen Entspannung, genau.
Ja.
Genau, also ich will das irgendwie nochmal so aussprechen. Genau, auf der relativen Ebene ist gerade so Wohnungssuche und Beziehungen, also Partnerschaft, Trennung und genau. Klar, also und so,
ja.
Da gibt es jetzt auch schon so Lösungen, die so aufploppen oder so, ne, genau.
Ja, ja, auch das ist eine spannende Formulierung.
Ja.
Ja. Da gibt es Lösungen, die aufploppen.
Ja.
Und das ist eigentlich schon eine schöne, eigentlich ich-freie Formulierung. Das ist ja und der Teil in dir, der ganz aktiv nach Lösungen sucht und sagt, ich möchte es jetzt gerne lösen. Und ich habe die Idee, dass es so geht, oder ich habe die Idee, dass es so gehen könnte, ist auch okay. Ja, das ist so die rationale, mentale Lösungsstrategie. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, so, ach, Lösungen ploppen auf, ja, das ist noch was da, dass sie eher von, ja, man könnte sagen, von alleine geschehen. Manchmal löst das Leben einfach die Probleme, weil auf einmal stellst du eine Wohnung zur Verfügung oder ne, du kriegst die richtige, ne, so, das kann sein. Oder der.
Meine Erfahrung ist, dass meine Wohnungen immer mich gefunden haben, eher. Auch die Praxis hat eher uns gefunden, oder? Oder sie hat sich einfach gefunden.
Ja. Manchmal ist es so, dass dadurch, dass wir uns entspannen, uns erstmal, dass wir einfach eine größere Intelligenz einfach haben, dass unser Körper mehr spürt, naja, das ist jetzt stimmig, ja. Das könnte jetzt die richtige, stimmige Lösung für ein Beziehungsproblem sein, oder, ja, so. Und das ploppt dann eher auf, ein schönes Bild, ja.
Ja.
Das ist
Ich habe
eigentlich
halt das
eher.
Gefühl, wenn ich so in diese Anstrengung, dieses Mentale und so diesen Mustern folge, dann ziehe ich auch eher Lösungen an, die eher so in der Vergangenheit liegen. Also ich habe so Vermieter, die sich dann zum Beispiel irgendwie gar nicht so, ich habe das Gefühl, irgendwie so Wohnungen, die eigentlich, wo ich merke eigentlich, dass irgendwie gar nicht so eine richtige Stimmigkeit, dann telefoniere ich denen hinterher und die sagen mal, sie melden sich und dann melden sie sich nicht und das einfach vielleicht auch so loslassen, ne? Oder sagen, also dieses, das nicht mehr bedienen. Also ich kann das so. Ja, so ein altes Muster aus der Kindheit irgendwie, ich muss mich immer anstrengen um Kontakt und hinterherrennen und eigentlich will ich das gar nicht mehr so.
Ja,
ja.
Okay, ja. Und das kann manchmal sehr viel Sinn machen, ja, dass es ist wie, ha, okay, je mehr du dich entspannen und präsent sein kannst, bist du überhaupt erreichbar und ansprechbar sozusagen für die Lösungen, die dich finden wollen. Ja, und für das Neue und aktuell Stimmige und eben je mehr du rauskommst aus dieser übermäßigen Anstrengung, umso mehr Ja, hast du überhaupt Zugang zu diesem Empfinden für die Stimmigkeit und wo es dich dann vielleicht so intuitiv auch hinzieht? Ja? Ja, das macht sehr viel Sinn. Klingt wie, brauchen wir für dich schon gar nicht mehr zu sagen, aber da wir hier online sprechen, das Gegenteil mal auch noch gleich mit dazu. Du kennst ja dann vielleicht auch von Eli diese schöne Geschichte, so, ne, wenn sich aus dem dann wiederum ein Konzept bildet, dann hat Eli oft erzählt, so, weißt du, wenn Leute dann sagen so, oh, ich brauche ja gar nichts zu tun, das Leben macht es ja für mich, dann hat er diesen, zwei Witze hat er sogar erzählt. Einer war von der alten jüdischen Dame, die immer irgendwie Lotto gespielt hat, und sie hat den Deal mit Gott, sie hat ein frommes Leben geführt und alle Gesetze erfüllt und so weiter, und sie hatte nur eine Bitte an Gott. Nämlich, er sollte sie einmal im Lotto gewinnen lassen. Ja? Und dann liegt sie schließlich auf dem Sterbebett und sagt, Gott, was ist los? Ich hab diesen einen Wunsch gehabt. Ich habe alles getan und so fromm gelebt. Und warum hast du mich nicht einmal im Lotto gewinnen lassen? Und da donnert eine Stimme vom Himmel und sagt, ja, konntest du denn auch nicht einmal den Schein abgeben?
Ja.
Die andere Geschichte, willst du die auch noch hören?
Ja.
Wenn wir gerade dabei sind, die andere Geschichte ist von einem Mann in der Flut, und die Flut steigt. Ja, es kommen Leute vorbei und sagen, hey, komm schnell raus hier, wir bringen dich in Sicherheit. Und er sagt, nein, nein, danke, Gott wird mich retten. Okay, so, er bleibt in seinem Haus, die Flut steigt weiter, das Wasser kommt schon zur Tür rein. Er sagt, okay, es kommt ein Boot vorbei. Und die sagen, komm, steig ein, wir retten dich, wir bringen dich hier raus. Nein, danke, braucht ihr nicht, Gott wird mich retten. Okay, Wasser steigt weiter. Irgendwann steht er auf dem Dach und es kommt ein Hubschrauber vorbei. Und die wollen ihn retten. Und er sagt, nein, danke, Gott wird mich retten. Und wie es kommen muss, ja, das Wasser steigt und steigt. Und schließlich steht er halt im Himmel sozusagen vor seinem Schöpfer und sagt, hey Gott, was ist los? Du wolltest mich doch retten. Und Gott sagt, ich dachte, ich hätte Leute geschickt und noch ein Boot und einen Hubschrauber. So, wie gesagt, die waren eigentlich gar nicht für dich wahrscheinlich, aber ja, so im Sinne von, okay, wir tun unseren Teil dazu und wir sind Teil des Geschehens und Teil des Lebens. Ja, und dann, ja, in dem Sinne vielleicht doch tatsächlich auch, je mehr du präsent bist und dich entspannst, siehst du, wer da vorbeikommt und dir was anbietet und welche Gelegenheit für dich stimmt und passt.
Und oft ist das eine Herausforderung, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so für dich zutrifft, was manchmal, aber was mir noch kam, ne, ist wie, manchmal ist es auch so, für den Teil in uns, der auch aktiv werden will, um im Leben was zu verändern oder neue Wege zu finden, da gibt es dann manchmal auch sowas wie, dass der nicht in die Gänge kommt oder nicht wirklich die Gelegenheiten sieht, weil er sozusagen auch oft in so einer Angst gefangen ist, wie um Gottes Willen, was, wenn ich keine Wohnung finde oder was, wenn der Partner, wenn es nicht klappt oder so, oder wie wenn
oder vor lauter, ich muss es unbedingt richtig machen, gar nichts mehr machen können.
Da den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich lasse jetzt erstmal die Lösungsversuche sein und stelle mich auch vielleicht auch erstmal der Angst, ja, zu merken, okay, wenn ich jetzt wirklich nichts tue, dann wird vielleicht sogar die Angst vor dem, was kommt oder so, was größer. Aber wenn die Möglichkeit da ist, damit präsent zu sein und da durchzusinken und in die Entspannung, ja, dann fühlst du dich auch wieder, dann kriegst du in Kontakt mit einer transzendenten Sicherheit oder Entspannung, wo du irgendwie weißt, okay, ja, ich brauche jetzt nichts machen. Und dann ist gleichzeitig wieder auch eine leichtere Motivation da. Dann hast du vielleicht einen Impuls und merkst auf einmal, vielleicht kriegst du auf einmal eine Idee, ah ja klar, den kann ich doch anrufen. Oder das ist sicher, so, ne, so. Das kommt dann aus der Entspannung heraus. Aber es ist eine Herausforderung manchmal, eben im Nicht-Tun zu verweilen, ne, und darauf zu vertrauen, dass Tun geschieht auf die eine oder andere Art und Weise. Deshalb laden wir auch immer wieder dazu ein, ne, sich das zu erlauben, nichts zu tun.
Ja, danke euch. Genau, jetzt irgendwie so ein Rückzugsimpuls. Genau, ich habe das Gefühl, manchmal merkt, dass irgendwie dann, genau, genug jetzt. So.
Ja, kann ja auch sein. Ist doch gut.
Okay.
Okay. Ja. Danke euch ganz herzlich.
Ja, ja schön.
Danke auch.
Begegnen.
Schön.
Wollen wir mit Fragen weitermachen?
Ja, gerne auf
ja,
Chat. Ja,
gerne.
Die erste Frage kommt von Christopher. Lieber Thorsten, danke für den Satsang. Könntest du etwas über die Verbindung von Therapie und Satsang sagen? Wie wichtig ist Psychotherapie für die Erleuchtung? Liebe Grüße, Christopher.
Ist ja auch sowieso erstmal die Frage, was meint man mit Therapie? Hier gibt es ja sehr unterschiedliche Ansätze auch, ne? So auch als Psychotherapie. Nach unserer Erfahrung ist es halt, sagen wir mal so erstmal ganz allgemein, wir kommen ja eigentlich aus dieser Verbindung, die sehr transzendent und, sagen wir mal, ja, spirituell transzendent orientiert ist, oder beziehungsweise wir haben auch unterschiedliche Wege oder so ein bisschen Schwerpunkte teilweise. Aber im Prinzip sind wir ja sehr verbunden auch mit der Advaita-Perspektive, gerade Sri Ramana Maharshi und Lehrer, die daraus kommen. Wir sind ja in Mitte der 90er Punjabi in Indien begegnet. Padma hat ihren Namen von ihm. Ja, unsere Lehrer Gangaji und Ila, die sind ja tendenziell sehr sozusagen an der transzendenten Dimension interessiert und laden dazu ganz stark ein. Und es ist ein wunderbares Geschenk für uns gewesen, diese Klarheit, Lehrer zu haben, die derart klar sind und derart in diese transzendente Dimension einladen. Das ist ja dann eher sowas wie tatsächlich dieser Erleuchtungscharakter, Erwachen zu unserer wahren Natur, das über unser kleines Ich, kleines Selbst hinausgeht, ja. Und das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist tatsächlich auch in unser beider Leben dann uns mit psychologischen und Psychotherapie teilweise auch zu beschäftigen. Ja, weil was wir auch gemerkt haben, ist für unser eigenes Leben, aber was wir auch sehen mit den Menschen, die zu uns kommen oder auch im Allgemeinen, dass eben auch diese Achtsamkeit für das eigene, ja, innere psychische Erleben und gerade so die Schattenthemen auch, ja, so das, was wir eigentlich verdrängt haben, nicht wirklich bewusst erleben, ja, sowas wie Schattenintegration, dass das ein wichtiger Teil ist, ja. Gerade wenn wir eine Freiheit leben wollen, die nicht so nur zurückgezogen ist und dissoziiert in, ja, ich bin reines Bewusstsein, was wir ja sind, ja, aber wir sind auch Menschen, ja, und wir sind auch emotionale Wesen, soziale Wesen, verletzliche, ängstliche, manchmal wütende, manchmal ohnmächtig, manchmal schambesetzte Wesen. Und das, nach unserer Erfahrung, sollte das irgendwie integriert werden, ja, kann integriert werden. Und darin sind auch immer wieder Schätze zu finden, so, dass wir wirklich authentisch sein können. Und dann kann das Menschsein auch seine fantastischen Qualitäten zeigen. So. In dem Sinne, beide Aspekte finden wir wichtig. Und oft ist es ja, manchmal wird das so getrennt, also bei vielen Dingen, also gesellschaftlichen, entweder spirituellen Lehrern oder Therapeuten ist es manchmal etwas getrennt, aber es gibt manchmal auch so ein Zusammenführen, dass Therapeuten auf der einen Seite, sag ich mal, transpersonale Offenheit haben und um das Wissen in der eigenen Erfahrung, um diese tiefere Dimension des Seins. Und dann ist es natürlich schön, wenn das zusammenkommt oder wenn spirituelle Lehrer auch eine Offenheit haben, so sich mit der Schattenintegration das nicht auszublenden, sondern auch mit reinzunehmen. Das finden wir persönlich das Optimum, so, oder das, was für uns für so eine ganzheitliche Spiritualität steht. In dem Sinne, ja. Das war so ein bisschen die Frage, ne? So dieses, wie das zusammenzubringen ist. In unserer eigenen Arbeit gelingt das eigentlich, finde ich, ganz gut, so, dass wir manchmal mehr transzendenzorientiert sind und Einladungen dazu geben und manchmal auch durchaus auf diese psychische Ebene schauen. Und dann ist es, glaube ich, relativ wichtig, wirklich authentisch zu sein mit dem eigenen emotionalen Erleben, gerade von leidvollem Erleben, ja, da wo wir manchmal Trauer, manchmal Angst, Wut und all diese unangenehmen Gefühle erleben. Auf der einen Seite dazu einen Abstand zu finden, und das finden wir dadurch, dass wir auch dieses Zeugenbewusstsein, wie Ken Wilber das in seinem Modell zum Beispiel nennt, ja, dass wir merken, wir sind das nicht auf eine Art, ja, wir sind nicht unsere Gefühle, sondern wir sind das, dieser Raum oder diese, manchmal kann man es auch Weitherzigkeit nennen, in dem diese Gefühle auftauchen. Und gleichzeitig doch eine Offenheit zu haben, es wirklich alles zu fühlen, durchziehen zu lassen. So. Und diese beiden Qualitäten.
Willst du da deinen Begriff paralleles Erwachen auch nochmal erläutern?
Ja, klar. Also paralleles Erwachen ist eben, wie gesagt, ein Begriff, den ich mal so geprägt hat, weil das ist auch oft der Fall, dass wenn wir erwachen zu dem, was frei ist, schon jetzt frei von allem Leiden, erwachen wir auch zu diesem ganzen Kuddelmuddel unserer Menschlichkeit, ja, und zu auch zu der Verletzlichkeit, zu der Ängstlichkeit und all dem. Ja? Dafür werden wir auch wach und spüren das noch feiner. Also dieses, am Anfang habe ich ja dieses Beispiel von dem Gewebe, von diesem Stoff sozusagen. Wir sehen auch mehr, wie menschliche Psyche, wie die gewebt ist, ja, und auch die nicht so schönen Fäden da drin, ja, oder die da, wo es Knoten gibt und all das, einschließlich auch Trauma, ja, vielleicht taucht dann nochmal wieder was auf, was wir vorher einfach aus unserem gewohnten Mustern heraus einfach lange Zeit beiseite geschoben haben. Ich meine, ich kann das für mich sagen, ja, es gibt einige Bereiche, wo ich ganz deutlich, obwohl ich schon Transzendenzgeschmäcker hatte und auch diese absolute Freiheit schon erfahren habe, wo es dann zum Beispiel bei mir, es ist jetzt Enneagramm-fixierungsmäßig, ja, mir einzugestehen, wie viel Wut es in meinem Körper gibt, ja, wie schnell ich wütend werden kann und wie rasend wütend manchmal, das war für mich über 7 Jahre der Vertiefung vollkommen im Unbewussten. Ja. Wenn ihr mich gefragt hättet zu der Zeit, ich hatte ein bisschen Heiligenschein gehabt, noch ein bisschen mehr, ja. Ja, und dann, wirst du wütend? Nein, ich werde doch nicht wütend oder dann ganz minimal. Ich hätte vielleicht sogar gesagt, nein, Wut ist für mich kein Thema. Und überhaupt, wenn es überhaupt auftauchen würde, das wäre doch nur, ich bin doch das, was frei ist von Wut, ja. Und ich habe das ganz lange ignoriert, dass da ganz viel, von diesen Themen zum Beispiel da ist bei mir persönlich. Ja. Und dann musste ich auch mal, oh wow, ja. Da ist noch eine Wut und da kann sich's mörderisch anfühlen, ja. Irgendwann bin ich mal aufgepasst zu der aktuellen politischen Situation, aufgewacht und hatte einen Traum, da bin ich mit einer Kalaschnikow durch eine jüdische Schule gerannt und hab die Schüler da abgeschossen, ja. Ah, und ich bin aufgewacht und dachte, mein Gott, ja, das träume ich. Und ich meine, was ich träume, das ist ein Teil meiner Psyche, ja klar, ja. Solche Potenziale gibt es in mir, die sowas erleben. Und dann habe ich halt immer mehr gemerkt, das ist nicht nur im Traum. Das kann auch im Wachzustand erfahren werden, manchmal ein Wutaspekt. Da habe ich viel von mir geredet. Ja. Aber für andere ist es anders. Für andere ist es manchmal Angst. Ja. Die haben ihr Leben lang nicht gemerkt, dass sie sehr viel Angst haben und werden dafür wach. Für andere ist es Bedürftigkeit oder Traurigkeit oder ein Trauma, ein konkretes oder ein Bindungstrauma. Ja. So. Kann alles eingeladen und auch befreit werden, braucht aber oft eben auch eine große, oder gerade dann ist gerade der Transzendenzgeschmack, wenn wir uns als Stille schon erfahren haben, ist sogar sehr hilfreich dafür. Weil dann können wir mehr zulassen, mehr Kapazität. So, die Frage war jetzt an mich gerichtet, aber insofern,
genau. Und ich glaube, Volker hat auch schon eine Weile die Hand gehoben. Insofern, vielleicht, falls Christopher von mir auch noch was hören will, kann er es ja auch noch mal in den Chat schreiben und dann schauen wir vielleicht erst mal, was Volker.
Christopher hat gerade geantwortet und bedankt sich für die wundervolle Antwort.
Okay, dann ja, reicht das ja wahrscheinlich auch so. Okay.
Volker, dein Mikrofon, wenn du schon sprichst, ist nicht eingeschaltet. Das müsstest du einschalten.
Ja.
Ja, guten Abend.
Ja, Hallo, guten Abend.
Hallo.
Hallo, Volker.
Ich bin ja erste Mal dabei. Ich grüße euch. Aus Duisburg.
Ja.
Was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist mein Hund. Der ist auf Diät und wenn ich jetzt spreche, dann leidet er. Er möchte dann nicht gesehen werden. Bitte hier. Ich habe die Kleinigkeit für ihn.
Ein ruhig
ja, danke. Danke für die vorangegangene Antwort, weil es darum mein zentrales Thema auch ging. Lange meine Lebensgeschichte ist ja völlig unerheblich. Es geht mir auch darum, dass ich irgendwann für mich feststellte, dass wenn man auf dem transzendenten Weg ist, dass sich die Schattenanteile einfach zeigen, dass das ein Prozess ist, der sich gegenseitig bedingt. Ich habe da nicht viele Freunde im Außen für gefunden. Und ich habe vor kurzem eine Erfahrung gemacht, weil ich gerade an einem Punkt bin, wo sich, ich sitze fast nur noch, so viel sich zeigt, neu zeigt, auch Wut. Deswegen habe ich gerade so angesprochen, dass ich mir immer gesagt habe, es muss doch möglich sein, dass die Wut auch in solch einem Setting gezeigt werden darf, wenn sie nicht übergriffig ist und, damit sie gefühlt werden kann, da sein darf, um in die Transformation zu gehen. Ich glaube für mich bis jetzt, dass das der einzige Weg ist. Und ich habe letzte Woche die Erfahrung gemacht, in einem Satz sagen, als ich etwas aus der Geschichte erzählen wollte, dass ich massiv unterbrochen wurde, und das war schon mal. Und da kam die Wut hoch und ich habe gesagt, nein, das gehört zusammen und ich möchte darüber jetzt auch sprechen dürfen. Und es macht mich sogar wütend, dass ich jetzt hier nicht sprechen darf. Und ich habe hinterher noch eine schriftliche Anfrage gestellt und eine schön freundliche, liebevolle Antwort erhalten. Und da ging es dann um ein Wort, wo ich sofort gerade die Hand dann hob. Ihr merkt, das gehört alles jetzt so zusammen. Das Menschsein. Und es gab den Punkt, dass ich das Wort Menschsein nicht mehr hören konnte. Es regte mich auf. Und ich habe mich dann gefragt, was verstehen denn alle unter Menschsein? Das ist eine große philosophische Frage auch. Was ist der Mensch? Was versteht man darunter? Und für mich war immer, ich bin ein rein geistiges Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Und diese menschliche Erfahrung ist für mich ja erstmal dual. Ich nehme doch die Welt dual wahr. Und wenn ich dann so weit gehe, dass ich sogar sage, ja, der Körper letztendlich aus der absoluter Sicht ist das alles auch eine Illusion, dann bleibt für mich nicht mehr die Identifikation, über die ich früher hatte, der Körper vollkommen. Und das für mich jetzt die Antwort ist, und da wollte ich dich gerne auch fragen, Thorsten, und du hast gerade die Antwort gegeben, dass ich mir sagte, ja, wenn ich doch nur ein rein geistiges Wesen bin, das noch nicht mal in diesem Körper ist, sondern sich höchstens darüber ausdrückt, wenn man das so sagen kann, dann geht es doch beim Menschsein eigentlich nur darum, dass ich all die Blockaden, Verstrickungen fühlend annehme, akzeptiere. Das ist doch mein Menschsein, diese Verstrickungen. Und wenn die sich auflösen, dann komme ich doch mehr dahin zurück, wo diese Rückverbindung. Ich kann es so schwer ausdrücken.
Ja, ist so.
Habe ich dich da auch richtig verstanden? Dieses Menschsein, das Umarmen, sich selbst lieben, liebevoll zu sich sein und seinen Wunden, sie eben nicht verleugnen.
Ja, das würde ich sagen, ist dann, ja, da können wir ja vielleicht auch das Menschsein differenzieren in so etwas, ein Menschsein, das sich der Transzendenz öffnet. Auch das ist ja Menschsein. Ja. und ein Mensch sein, was tendenziell eher verengt ist auf die Identifikation mit unserem menschlichen Körper, ja, der all diese, der auch überleben will, der Ängste hat und verletzlich ist und all das, ja. Und in dem Sinne würde ich tatsächlich sagen, ist es tatsächlich, je mehr du das akzeptieren kannst und einen Raum dafür hast, für dein grenztes, sterbliches, verletzliches Ich oder auch wütendes Ich, ja, desto mehr spürst du dann tatsächlich den Raum, der das alles halten und auch in dem Sinne liebevoll annehmen kann oder liebevoll durchziehen lassen kann. Ja. Weil, ich meine, mir fehlt gerade ein, eigentlich hat der Dalai Lama ein Zitat von mir geklaut, finde ich. Aber weil es sich immer besser anhört, das ist vom Dalai Lama, hatte ich gerade gestern auf Facebook gelesen, war die Frage, was ist Liebe? Ja? Und die Antwort war, Dalai Lama jetzt, aber das war eigentlich was ich auch schon, ne? Liebe ist die Abwesenheit von Bewertung. Ja?
Ja.
Gar nicht so sehr als was Süßliches oder so, sondern eher eine Abwesenheit von den gewöhnlichen Bewertungen. Und meistens haben wir ja auf das menschliche, unser kleines menschliches Ich, das hat ganz schnell Bewertungen und sagt, oh, Angst, blöde, schlecht, ja. Wut sollte nicht sein. Oder Scham, will ich nicht haben. Ja? Wenn diese Bewertungen wegfallen, dann darf das Menschsein einfach so da sein und gefühlt und durchfühlt werden. Und dann, ich weiß nicht, was deine Erfahrung, ob du manchmal solche Erfahrungen auch schon gemacht hast, wie, ja, dass sich das dann in gewisser Weise, entweder bist du in Frieden damit oder es transformiert sich vielleicht sogar.
So. Ja.
Ja. Und dann ist auf einmal die Wut nicht mehr Wut, sondern vielleicht Kraft. Die Traurigkeit ist vielleicht auf einmal nicht mehr Traurigkeit, sondern Verbundenheit. Ist jetzt so ein bisschen angedeutet, was es für Transformationen geben kann. Und die Angst ist vielleicht nicht mehr nur Angst, sondern Lebendigkeit.
Mhm. Ja.
So in der Richtung. Und dann ist die Frage, also eine kleine Resonanz hatte ich noch, weil du sagst, ein geistiges Wesen, ne, ja. Damit hast du angefangen. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen die Frage, was meint man damit? Ja, meinst du damit tatsächlich, dass im Menschsein nur der Geist das geistige Wesen ist? Nee.
Also, mittlerweile passt der, ich merke das auch gerade, der Spruch passt mittlerweile nicht mehr zu,
ja.
Nicht mehr meine Wahrheit.
Was würde für dich eher passen dann?
Ich schwankte immer zwischen Bewusstsein und Gewahrsein.
Mhm.
Und ich kann mit dem Wort Gewahrsein besser resonieren oder es resoniert stärker.
Ja.
Wobei ich mir sage, solange jemand da ist, der sagt, ich nehme wahr, ich bin mir meiner selbst bewusst, ist das ja auch dual. Und das andere ist für mich im Moment eine rein unabhängig von meinen Erlebnissen, die ich als Jugendlicher hatte, zwei außerkörperliche Erfahrungen, ist das jetzt eine ziemlich akademische Frage, weil es ist so unaussprechbar und mir fehlen im Moment sowieso immer mehr die Worte, weil ich alles in Anführungsstriche setzen möchte.
Ja, ist doch gut. Ja, das stimmt. Ja.
Ja, ich bedanke mich erstmal jetzt für die Antwort. Danke.
Ja, schön und danke für deine Impulse. Ja. Ja. Aber nochmal, obwohl ich finde es eigentlich schön, wirklich alles in Anführungsstriche zu setzen. Und mir kommt gerade so das Bild, ja, wie ist denn, wenn zwischen den Anführungsstrichen nicht mal mehr was ist, ja. Und trotzdem nochmal, weil ich schon es auch spannend finde, manchmal mit Begrifflichkeiten zu arbeiten. Und ich habe jetzt gerade, ja, ich habe ja so mittlerweile 7 Gespräche mit dem Zen-Lehrer Stefan Schocht und wir unterhalten uns ja da ganz, ganz gut irgendwie und tauschen uns da auch aus. Und der sagt dann nochmal, er differenziert zwischen Bewusstsein. Und für ihn ist Bewusstsein immer, wenn es ein Objekt gibt, sozusagen. Ja, wenn ich etwas erlebe und ein Objekt, dann würde ich sagen, dann kann man sagen, das Ich ist bewusst, ja, und ist sich das Objekt ist bewusst. Und Gewahrsein nimmt er, oder im Prinzip ja auch, mehr für dieses Absolute, wo es dann vielleicht auch nicht mal mehr ein Subjekt und Objekt gibt, wie wo es entweder so einen Geschmack von Leere gibt, da ist eigentlich auf eine Art nichts mehr da, oder ein Geschmack von Einssein, das Subjekt und Objekt auch irgendwie, dass es da keine Trennung mehr gibt. Ne? So. Insofern, auch wenn es akademisch, jetzt bin ich zurück in die akademische Begrifflichkeit, aber ich finde es in dem Sinne ganz schön, also das Gewahrsein eher für diese absolutere Perspektive zu nehmen, ja, als Begriff.
Danke.
Ja. Schön, schön dich zu sehen.
Ich lese die nächste Frage. Die kommt von anonymer Interneter. Hallo Padma, hallo Thorsten. Ich habe vorhin etwas als sehr übergriffig erlebt, beziehungsweise war es einfach ein Regelbruch, in der vereinbarten Form sich auszudrücken, sich auszutauschen, hat irgendwie einen wunden Punkt berührt. Seitdem ist da viel Irritation und auch Wut im System und überhaupt wieder ein großes Misstrauen, was Kontakt angeht. Wollte es nur mal teilen, aber vielleicht kommt euch ja etwas dazu. Dankeschön.
Hier in diesem, da würde ich natürlich am liebsten zurückfragen, war es in diesem Setting oder war es davor?
Das Einzige, was mir jetzt einfällt, worauf sich das hier beziehen könnte, wäre diese Aufforderung, sich per Kamera zu zeigen, wer mag.
Ah, wenn es das
oder,
war.
Ja, aber sonst wäre ich mir auch jetzt gerade.
Aber das ist ja anonym im Internet. Die müssen sich ja nicht mal zeigen. Aber vielleicht andere dazu antworten.
Ja.
Das ist natürlich blöde an dieser Kommunikation, dass man nicht zurückfinden kann. Ne? Insofern, oder gibt es vielleicht eine Antwort darauf? Das würde mich erstmal interessieren. War das in diesem Setting, in einer Sitzung, oder war das vielleicht etwas, was vorher als übergriffig erlebt wurde? Nicht ganz verstanden.
Also die Frage war jetzt schon vorher da.
Die Frage war schon, bevor wir gesagt haben, ob sich vielleicht noch mehr Menschen per Kamera zeigen mögen.
Ach
oder?
So. Nee. Okay. Vielleicht kommt ja noch was.
Vielleicht willst du es noch mal genauer, die Frage, oder so ein bisschen. Aber ansonsten, wenn jetzt nichts kommt, ich meine, das ist natürlich so, wir selbst sind natürlich sogar relativ, würde ich sagen, bemüht, kein möglichste Übergriffigkeit jetzt nicht geschehen zu lassen, sondern eher, sag ich mal, ein sanftes, offenes, mitfühlenden Umgang zu haben. Allerdings können wir uns natürlich auch, wer kann das schon, ja? Wer kann auf eine Art und Weise sein, dass es nicht von anderen manchmal als übergriffig erlebt wird, so. Es ist, würde ich sagen, auf einer transzendenten Ebene gibt es immer die Chance auch dann, ja, oder die Herausforderung auch damit zu sein, ja? Wenn du etwas als übergriffig erlebst, was ist dann dein inneres Erleben, was aktiviert ist? Und ich will noch gar nicht sagen, dass das nicht übergriffig war, ja, aber erstmal wirklich auch dir zu erlauben, erstmal auch bei dir zu bleiben und zu merken, was ist denn da in dir aktiv? Kann sogar sein, dass wenn deine Wut aktiv ist, dass das sogar eine sinnvolle Funktion hat, die sagt, ich möchte keine Übergriffigkeit, ich möchte, ja, ich brauche eine Energie, die, wo mein Raum erstmal wichtig ist. Und dann ist das legitim. Ja, dann kannst du sogar innerlich zumindest diese Wut als eine sinnvolle Funktion vielleicht achten für dein System. Oder es ist eine Traurigkeit, es wird was angegriffen, irgendein Ego-Ding, so, wo du eine bestimmte Vorstellung hast und die wurde jetzt irgendwie ein bisschen angegriffen oder angepiekst, dann kann es sich manchmal traurig anfühlen, dass das so ist. Ja, also aber auf jeden Fall ist die Gelegenheit ist immer da, wenn etwas als übergriffig erlebt wird, würde ich sagen, es ist trotzdem eine reife Möglichkeit, mit dem erstmal bei sich zu sein.
Und zu schauen, wie willst du damit umgehen vor allem, ja? Was ich höre, war dann ja auch ein weiterer Teil der Frage war, so wie ich es verstanden habe, auch, dass das dann wiederum so eine Misstrauenshaltung schürt oder eben Vertrauen schwerer macht, ja? Und das würde ich sagen, ja, ich bin, weiß Gott, nicht für irgendwie blindes Vertrauen und Grenzüberschreitungen einfach wahllos geschehen lassen, ja. Aber auch wirklich jeweils für uns selbst verantwortungsbewusst zu schauen, okay, wem oder was will ich vertrauen und wie wirkt es sich aus? Ja, so in dem Sinne eigenverantwortlich damit umzugehen.
Kann ich
so,
da mal
und
was zu sagen, was
ja,
zu antworten?
Ja,
also ich habe das, ich habe mir die Frage nochmal angesehen. Also ich erlebe, ich sehe das nicht so, dass sie gestellt ist, dass sich das hier auf den Satsang bezieht, sondern dass
ja,
da irgendwas anderes passiert ist. Von daher hat mich jetzt gewundert, dass sie das direkt auf euch bezieht irgendwie, aber vielleicht klärt sich das ja noch, ja.
Ja, danke.
Es kam jetzt nochmal eine Antwort von dem anonymen Interneter. Nein, nicht in diesem Setting, war schon Stunden vor dem Satsang. In einem anderen
Okay.
Hatte nichts mit euch oder hier und jetzt zu tun.
Okay. Okay, gut, danke. Ja, so oder so, ich würde trotzdem sagen, ja, es ist klar, alles, was Thorsten sagte, ja, das kann durchaus angemessene, diese Emotionen sind ja manchmal auch einfach angemessene Signale, die uns auf Bedürfnisse hinweisen, ja. Und dementsprechend können wir damit in eigener Verantwortung schauen, was ist da jeweils stimmig, wie wollen wir damit umgehen und so oder so, ja. Und manchmal finden wir dann raus, ja, da ist wirklich irgendwie was im Außen, was für uns nicht stimmig ist und wovon wir uns vielleicht auch abgrenzen wollen. Und manchmal finden wir vielleicht, okay, da gibt's eine Empfindlichkeit oder eine Reaktivität, mit der ich vielleicht auch in mir anders lernen will, umzugehen. Aber jeweils so oder so kann es sinnvoll sein, erstmal einfach in der Bereitwilligkeit, das zu fühlen, was auch immer wir da fühlen, uns in dem Sinne ernst zu nehmen auch damit, dass das gefühlt werden darf, ohne dass es sofort blind ausagiert werden muss. Ja, weder indem wir das übergehen und trotzdem einfach vor lauter Hingabe mitmachen, was auch immer für uns vielleicht gar nicht stimmt, noch dass wir sofort dagegen angehen und uns abgrenzen müssen, weil das einfach die automatische Reaktion ist, noch dass wir uns sofort zurückziehen und ins Misstrauen und den Kontakt vermeiden müssen, sondern dass wir einfach diese Freiheit haben können zu schauen, okay, was ist hier stimmig? Was sind da möglicherweise einfach Gelegenheiten, dass auch alte Tendenzen, vielleicht alte Verwundungen und Reaktionen, Reaktivitäten, vielleicht sogar die eher daraus resultieren, eine Gelegenheit bekommen, einfach nochmal neu erforscht, neu überprüft zu werden? Oder ist es gerade einfach in der aktuellen Situation angemessen, die Gelegenheit zu nutzen? Ja, da sei es gut für dich zu sorgen und zu wissen, wow, okay, das kannst du schon, oder es neu zu lernen. Ja, neue Wege und Möglichkeiten zu lernen, da deine Stimmigkeit zu finden und dafür zu sorgen.
Ja, ich meine, vielleicht als kleine, na, Übung ist jetzt übertrieben, aber Pagma hat es eigentlich schon angedeutet, über ein Enneagramm-Seminar machst du das ja auch oft, ne? Diese drei, also das Enneagramm ist spannend überhaupt auch, um diese inneren Bewegungen und die Reaktivität auch kennenzulernen.
Die gewohnten Muster, die wir oft gar nicht bewusst wahrnehmen, weil sie so gewohnt und so unsere scheinbare Identität geworden sind.
Und man könnte es auch einfach als drei Bewegungen.
Die Grundbewegungen, dann
ja,
gibt es Variationen.
Wenn etwas ausgelöst
natürlich
wird, können wir entweder in die Gegenbewegung gehen, um uns zu verteidigen. Ja, das wäre eine Bewegung. Die andere Bewegung wäre eine Fluchtbewegung, irgendwie eher nach hinten sich zurückziehen, ne, und die Situation oder das Erleben vermeiden. Und das, die andere, eine dritte Bewegung wäre eher vielleicht so eine Anpassung. Wir wollen uns vielleicht irgendwie eher, lupen uns eher und passen uns irgendwie an und sagen, ja, alles in Ordnung und so. Ja, so. Kann man auch ein bisschen variieren, aber.
Oder wir glauben so sehr, da die Liebe und Fürsorge zu brauchen, dass wir uns vielleicht was gefallen lassen, was gar nicht stimmt für uns.
Und, na, du kannst, also jetzt die Fragen, war das, ne? Kannst das, ist immer spannend, neugierig zu sehen, zu sein, wie, was passiert da? Welche Bewegung ist vielleicht deine Tendenz? Eher Rückzug, eher Angriff, eher Hinbewegung sozusagen. Und dann dir zu erlauben, einfach erstmal auch dann in die Reglosigkeit wieder zu kommen. Manchmal ist das so fast wie so ein Einpendeln. So.
Und Reglosigkeit heißt nicht Erstarrung, ja, sondern Reglosigkeit heißt eigentlich eher eine flexible Offenheit für all diese Bewegungen, ohne die ausagieren zu müssen.
Im Gegenteil, es kann sehr auch gar nicht sich starr anfühlen, sondern vielleicht tobt dann tatsächlich erstmal die Emotion in dir und du merkst, ja, wie das wie so ein Feuer manchmal ist, ja, gerade wenn du reglos bleibst. Und dann kann oft sowas passieren wie so ein Verbrennen, ja, oder ein Explodieren oder ein Durchrauschen, ja.
Oder ein einfach sich lösen.
Ja, oder sich auflösen.
Wie auch immer. Und wieder, ja, manchmal tauchen dann plötzlich neue Perspektiven, neue überhaupt mögliche Sichtweisen, Lösungsmöglichkeiten auf.
Und das Leben ist so schön unberechenbar. Man weiß nicht, was dann passiert. Kann sein, dass du deutlich sagst, du bist über meine Grenzen gegangen, das möchte ich nicht wieder. Kann sein, dass du merkst, ach, das war ja gar nicht relevant, das war ja nur mein eigener Film. Da war niemals jemand übergriffig, könnte auch sein. Zeigt sich im Moment.
Die nächste Frage von Martin. Ihr Lieben, Gott ist Gott. Wenn das Ich verschwindet, weil Innen und Außen verschmelzen, dann bleibt Liebe und alles darf sein im Spiel. Soll man dann nur noch schweigen oder es mitteilen?
Je nachdem, wenn du singen und tanzen kannst oder malen, wenn es eine Predigt wird, dann kannst du uns vielleicht lieber damit verschonen. Und es kann so oder so, es kann was für sich haben. Ja, und tendenziell klar, wenn du wirklich aus der Erfahrung sprichst und es sich als Liebe mitteilt, wundervoll. Ja.
Und du kannst immer gleichzeitig, wenn du was mitteilen willst, einfach auch wach sein, welche Auswirkungen das hat. Oder auch vielleicht vorher fragen, möchte die Person da, oder keine Ahnung, ob es jetzt in einer direkten Kommunikation, ob es darum geht, möchte die Person was hören über deine Erfahrungen? Und wenn ja, dann ist das Mitteilen doch auch was sehr Natürliches. Und das, ne, wir sind so ein bisschen, merkst du, ein bisschen zögernd, weil es gibt beides. Es gibt irgendwie auch so eine Zurückhaltung und wie einfach sich mitzuteilen, indem du die Lebendigkeit geschehen lässt von solchen Einblicken. Wunderbar, ja. Und es gibt eine Neigung manchmal, sich ja zu predigen oder sich was darzustellen. Oh, jetzt habe ich hier die tolle göttliche Erfahrung und das muss jetzt jeder sehen, ja. Das gibt's. Auch da kann man nur selbst so ein bisschen selbst auf die Spur kommen, was da gerade stimmig ist.
Die nächste Frage von Thorsten, das war die vorhergehende Frage zur Traumaarbeit. Könnt ihr etwas zur Traumaarbeit empfehlen? Und dann schreibt er weiter und ja, ich höre gerne etwas von Padma. Ich habe erst gedacht, dass Thorsten lediglich einen Satsang gibt. Sorry.
Ah, okay. Ach so, das war jetzt mal nochmal von dem Christopher vom
Anfang. Ja, genau, von dem Christopher am Anfang.
Okay. Dann nochmal kurz vielleicht dazu. Ich glaube nämlich, ich weiß nicht, Elvira, ob du das noch auf die Schnelle sehen kannst, aber ich glaube, die ursprüngliche Frage war ja auch irgendwie sowas im Sinne von wann Traumaarbeit erforderlich oder ob Traumaarbeit oder Therapie, Psychotherapie erforderlich für Erwachen?
Ja, das war die erste Frage.
Mhm. Ja, und jetzt genau.
Mit der Empfehlung.
Ah, okay, ja. Empfehlung würde ich sagen, erstmal auch wieder sehr individuell, sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich wäre unsere Empfehlung so als erstmal so Grundrichtlinie so zur Orientierung, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Ideen über Erwachen gibt und sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen und Angebote dementsprechend und ebenso unterschiedliche Ideen und Angebote über Therapie. Und das Wichtigste ist grundsätzlich sogar mehr noch als die Therapieform, die schon viel Unterschied machen kann, dann die individuelle Passung im Endeffekt immer. Also es macht Sinn.
Passung zwischen
genau.
Klient und Therapeut. Oder
das ist ein Kontaktgeschehen. Ja, es ist wichtig, da für dich selbst reinzuspüren, zu schauen, was da für dich stimmig ist und wo du dich gut aufgehoben fühlst und was sich wie auswirkt und was sich heilsam auswirkt, idealerweise natürlich. Und nochmal zurück zu dieser ersten Frage über Erwachen und Therapie. Das sind in gewissem Sinne parallele Stränge oder verschiedene Bereiche, ja, in gewissem Sinne. Und das ist, ich habe darüber immerhin irgendwie so ein Buch geschrieben, meine Diplomarbeit eigentlich damals über Satsang und Psychotherapie, beziehungsweise eben Satsang einfach als eine Form eines Erwachensweges sozusagen, eben weil mich das Thema auch so sehr beschäftigt hat und weil ich das so vielschichtig und komplex dann auch untersuchen wollte. Ich habe da 8 strukturierte Interviews geführt mit Expertinnen in beiden Bereichen. Und das war sehr, sehr spannend und eben, wie gesagt, also so viel, dass ich das jetzt gar nicht hier so auf die Schnelle so kurz zusammenfassen kann. Aber so ganz grob würde ich sagen, klar können wir natürlich in dem Sinne unterscheiden, dass es uns beim spirituellen Erwachensweg ja im Endeffekt darum geht, über diese persönliche Identität hinauszugehen. Ja, uns da rauszulösen, zu erkennen, was sowieso schon unbeeinträchtigt heil ist und nie angetastet war von irgendeinem Leiden. So. Andererseits kann genau das natürlich eben auch in einem dissoziativen Geschehen sogar eine Vermeidungsstrategie sein. Und dann wiederum kommen wir zurück auf Thorstens Begriff vom parallelen Erwachen, wo das sehr, sehr sinnvoll sein kann, dass wenn wir Glück haben, uns dann zum Beispiel so eine dunkle Nacht der Seele nicht erspart bleibt oder wie auch immer wir es dann nennen wollen, wo es Einbrüche gibt und wo wir merken so, wow, nee, warte mal, wir kommen nicht damit davon, einfach nur losgelöst zu sein, sondern die alten Schatten holen uns ein. Und dann brauchen die manchmal eben auch noch andere Herangehensweisen. Und oder andersrum. Also ich kenne es tatsächlich eher so rum, dass ich über den Weg der Psychotherapie dann wieder mir den spirituellen Weg überhaupt erst eröffnet habe. Für dich war es ja eher andersrum, ne? Also ich habe in meiner Diplomarbeit jedenfalls auch so rum und so rum gefunden. Ich habe natürlich viel auch vorher dann dazu geforscht, so was es schon an Erfahrungsberichten, Literatur, wie auch immer, gab von beiden Bereichen. Und ich habe durchaus gefunden, dass es Leute gab, die gesagt haben, ja, es brauchte erst diese psychologische, psychotherapeutisch unterstützte Reifung, um überhaupt die Kapazität zu haben für eine ernsthafte Spiritualität, mich überhaupt wirklich einlassen und öffnen zu können, um über dieses persönlich begrenzte Ich hinausgehen und das loslassen zu können. Andersrum gibt es auch Leute, die gesagt haben, sie brauchten erst die Erwachenserfahrung und die Transzendenz, um dann die Kapazität zu haben und oder überhaupt das Interesse und die Erforderlichkeit zu entdecken, dass da noch was integriert werden wollte.
Und ich glaube, die Frage war aber auch nach Empfehlungen im Traumabereich, ne?
Ja.
Also das ist so ein Und naja, das ist ja auch so eine ja, da gibt es auch verschiedene Sachen. Ich würde mal sagen, ganz allgemein, ich meine, wir haben in unserer Ausbildung, ne, auch Trauma, die ist auch sozusagen traumasensitiv. Und da haben wir hypnotherapeutische Traumaprozesse, die wir Leuten anbieten. Ja, insofern, das ist ein großes Thema. Mhm. Aber ich finde gerade so die Polyvagale-Theorie, wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, finde ich etwas sehr Wertvolles, um darum geht's um das, darum geht's, da geht's vor allen Dingen darum, das eigene Nervensystem, eine Selbstregulationsmöglichkeiten zu finden, um eben aus diesem gerade eingefrorenen Verhaltensmustern rauszukommen. Und da gibt's so viele Tipps und Möglichkeiten.
Deb Dana bietet da zum Beispiel Anleitungen, wobei ich glaube, entweder sind sie sehr schlecht übersetzt oder nicht sehr gut geschrieben, aber es sind auf jeden Fall viele praktische Anregungen auch dabei. Ich weiß nicht, ob die sich mehr an
ja, aber ich glaube, ich würde jetzt ungern jetzt
aber es gibt eine viele
Literaturliste sozusagen, ne?
Ja.
Im Zweifelsfall, ich meine, aber das ist natürlich immer eine Sache. Wir bieten auch Einzelsitzungen an, auch manchmal Orientierungssitzungen im Sinne von, da können wir dann auch nochmal mit mehr Zeit auch nochmal gucken, was jeweils
stimmig
ist.
Vielleicht ein bisschen individueller, passgenauer dann auch.
Und na gut, zwei. Letztes Jahr hatten wir noch ein Thema, einen kleinen eigenen Kurs zum Trauma. Wir wollten eigentlich auch nochmal wieder was anbieten Richtung Trauma. Und wir sind ja dabei, obwohl es nicht ganz spezifisch ist, aber wir werden ja demnächst so einen Prozess, den wir kondensiert haben aus unseren Ausbildungen, anbieten. Free-Prozess nennt er sich. Das ist durchaus auch eine Art von Möglichkeit für Schattenintegration und
so zur Selbsthilfe
Trauma-Selbsthilfe sozusagen, ja.
So in vier einfachen Schritten mit solchen Prozessen umgehen zu können. Also dazu wollte ich nochmal so sagen, so als Grundregel, dass der spirituelle Weg oder gerade diese radikalen Selbsterforschungsmöglichkeiten einfach zu entdecken, was schon hier ist und die Kapazität, alles fühlen zu können und durchfühlen zu können, quasi im Extremfall sogar wirklich das so zu erleben, dahindurch sterben zu können und Freiheit zu entdecken als das, was du bist, was unbeeinträchtigt bleibt. Wenn das direkt zugänglich ist, großartig, go for it. Ja. Und dann kann sich auf der anderen Seite wirklich auch ziemlich radikal, ziemlich schnell essentielle Freiheit offenbaren. Liebe, Frieden wird wieder spürbar, was auch immer. Es muss auch nicht immer so Peng, Boom, irgendwie Erleuchtungsblitz sein oder Glückseligkeit. Es reicht für unsere Zwecke auch, wenn dann einfach erstmal wieder Erleichterung ist oder es zur Ruhe kommt, ist auch schon heilsam. Wenn aber nicht, wenn das einfach nicht möglich ist, weil es irgendwo hängen bleibt, dann quäl dich bitte nicht unnötig. Ja, dann ist es nicht sinnvoll, dich da immer wieder irgendwie, es ist sowieso nicht sinnvoll, dich da immer wieder reinzuschubsen. Das ist oft tatsächlich sogar auch, würde ich sagen, im spirituellen Kontext per se ein Missverständnis, sich dann auf eine Weise sozusagen immer wieder dieselbe Geschichte wieder zu erzählen und sich immer wieder in die leidvolle Situation zu bringen, ist auch nicht nötig, sowieso. Ja, und gerade dann, wenn sich die Geschichte partout nicht löst oder eben wenn wir so sprechen wollen, dein Nervensystem da irgendwo einfach so festhängt, dass es sich nicht löst, dann kann es sehr sinnvoll sein, da mit psychotherapeutischen Mitteln Unterstützung zu finden. So, das wäre so ganz grob zusammengefasst.
Vielleicht noch eine kurze Anregung. Ja, was Teil einer guten Traumatherapie auch immer ist, würde ich sagen, ist auch eine Beobachterhaltung zu entwickeln. Das heißt, das, was wir erleben, auch die Fähigkeit hat zu haben, zu merken, das kann ich auf Abstand bringen. Ja, sowohl meine körperlichen Empfindungen als auch den vielleicht einen Traumafilm oder sowas. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich total in dem Film drin bin und verwickelt noch bin in den. Das hat manchmal ja, das ist die Neigung manchmal von Extremen oder von Traumatisierung, dass wir so wie im Film eingesogen sind und zu merken, okay, naja. Es ist ein Film, es sind Objekte, es sind Empfindungen, die kommen und gehen. Und ich kann die vielleicht auch teilweise auf Abstand bringen. Oder andersherum, durch Selbsterforschung kann ich merken, ich bin eigentlich das Zeugenbewusstsein, was sich der Erfahrung gewahr ist. Ja. Dann macht das schon einen Riesenunterschied. Ja. Dann kann ich im Zweifelsfall sogar, manchmal mit Begleitung, kann ich die schlimmsten Traumafilme auch anschauen. Ich muss sie vielleicht nicht einmal anschauen. Vielleicht sind die so weit weg, dass ich sie nicht mehr sehe. Ja, aber dann gibt es das Potenzial, das eventuell nochmal anzuschauen, aber dann aus einer anderen Haltung heraus.
Und da kommt das wieder sehr zusammen.
Da kommt
ja,
es zusammen.
Da kann in dem Sinne genau diese spirituelle Erkenntnis die ultimative psychotherapeutische Ressource sein. Ja, und andersrum, ein ernsthafter psychotherapeutischer Weg führt meiner Überzeugung nach, nach allem, was ich gefunden habe, im Endeffekt zu spirituellen Fragen.
Und als letzte kleine Impuls noch, ja, und dann geht es ja darum, gerade in der transzendenten Ebene entdecken wir dann vielleicht ein Heilsein, was nicht unbedingt braucht, dass alles geheilt wird, ja. Selbst wenn es dann noch Traumaprozesse gibt oder traumatische Neigungen zu reagieren im Alltag, ja, wenn wir diese transzendente Dimension uns dem öffnen, dann öffnen wir uns auch dem, was schon heil ist und immer heil war und immer heil sein wird. Und diesen Geschmack mitzubekommen, ist dann auch nochmal hilfreich, auch für die relative Heilung wiederum. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele, die hier zuhören, auch einfach ja auch darum wissen, dass in diesen Momenten, wo Stille da ist, wo Gewahrsein erfahren wird, dass man eine Qualität hat von, hey, die Verletzungen haben das nicht wirklich berührt.
Und dann hat genau das wieder die Kapazität, sich liebevoll den Verletzlichkeiten und Verletzungen zuzuwenden und die heilsam zu integrieren. Und dann noch mal kurz vielleicht doch auch noch zu Volker, so was vorhin mir so ein bisschen auf der Zunge lag, dieses, ob das auch Sinn machen könnte, da zu unterscheiden zwischen nur Mensch sein oder Vollmensch sein oder auch Mensch sein. Ja, so, das hat mich vorhin so ein bisschen erinnert, auch was ich im Religionsunterricht damals mal gelernt habe, so dass die so drauf bestanden haben, dass es, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch gewesen sei. Ich glaube, die haben ehrlich gesagt selber das nicht so ganz verstanden, aber im Nachhinein ist es mir wie, ah, oh, wow, okay, ja. Es ist nicht halb-halb oder eigentlich dies, aber scheinbar das, sondern ganz Gott und ganz Mensch. Und dann scheint das wie, als ob sich's ausschließt, aber genau das ist die Ganzheit, dass sich auch diese scheinbaren Widersprüche ergänzen zu einem unfassbaren Ganzen.
Ja, wie wäre es, wenn wir uns das wirklich sehen, mit dem ganz Gott und ganz Mensch?
Ganzes, unfassbares, göttliches Sein ungetrennt und einerseits sogar scheinbar diese begrenzte Menschlichkeit oder manchmal sogar Allzumenschlichkeit und selbst dieses nur Menschsein kann dann sogar auch Teil dessen sein. Zumindest, dass es so scheint dann aus den Perspektiven in den Momenten.
Ich lese die nächste Frage vor. Die kommt von Hans. Hallo zusammen. Könnt ihr etwas zum Unterschied zwischen Depersonalisation und dem spirituellen Erwachen sagen? Vielen Dank.
Ich glaube, ich würde ganz gerne eine kleine Pause noch. Mal gucken, ob die Antwort kommt. Aber also danke fürs Vorlesen der Frage und erstmal wollen.
Sag Bescheid, wenn ich was sagen darf.
Und du kannst wieder Zeit sprechen, wenn du willst. Ab jetzt.
Ja, es kann ja auch was für sich haben, erstmal in Stille nachwirken zu lassen. Ja, Depersonalisation an sich, also interessanterweise, damals, als ich das ICD-10 war es damals, was da gerade brandneu war, so das diagnostische Manual hier, zumindest im deutschen Krankenkassensystem für psychische Störungen und so weiter, Da fand ich es tatsächlich ganz spannend, eben schon während meiner Studienzeit, da hatten die sich ja international zusammengesetzt und irgendwie das ausgehandelt, dieses Diagnosesystem. Und als der Prof da in diesem Seminar halt das Depersonalisations, diese Kategorie vorstellte, und ich war zu der Zeit relativ neu, aber im Satsang und natürlich so voll auf dem Trip, so dass ich das gleich hinterfragen musste und gesagt habe, ja, aber das ist doch eigentlich überhaupt kein Problem. So, das ist doch eigentlich wunderbar, wenn sich die Person auflöst und das Ich verschwindet und man sich nicht mehr als Ich erlebt. Und da sagte der Prof tatsächlich auch, dass eben auf diesem internationalen Kongress, wo die das gefunden haben, die durchaus das auch dazugesetzt haben, dass es dann eine diagnostische Kategorie ist, wenn es als problematisch erlebt wird. Ja, wenn es ein Leiden damit gibt. Und das, finde ich, macht sehr viel Sinn. Dass wenn, und oder würde ich jetzt auch noch hinzufügen, eben nach dem, was wir vorhin gesprochen haben, erklärt sich das vielleicht auch schon daraus rückwirkend, wenn es eine Vermeidungsstrategie ist, was im Endeffekt natürlich auch ein Leiden ist, ja, in der Regel ein Versuch nicht zu leiden, der aber zu umso effektiverem Leiden führt, ja, wenn wir da was abspalten, um das nicht zu erleben oder um bloß nicht diese Person zu sein, dann ist das in dem Sinne sogar eine weitere Einschränkung und eben gerade nicht das, worum es uns in diesem transpersonalen Sinne geht, wiederum dieses ganz Mensch und ganz nicht Mensch sein zu können oder sogar die Person darf da sein und das, was nicht auf diese Person, nicht auf diese persönliche Identität beschränkt ist oder sich nicht damit gleichsetzt.
Also, ne, müssen wir vielleicht noch zu ergänzen. Vielleicht eben auch die Reaktion darauf oder wie geht es weiter, ja, wenn so eine Depersonationserfahrung wirklich dich in die, wenn sich das frei anfühlt und ja, einfach frei anfühlt und frei ist, ja, dann ist es doch kein Problem. Was ich erlebt habe, auch, und das knüpft da ein bisschen dran, ich meine, habe ja auch 2 Jahre in der Sozialpsychiatrie beziehungsweise auch in der Psychoseambulanz, die am UKE auch gearbeitet. Da, wo Psychose erfahrene Menschen sind, da habe ich oft erlebt, die haben oft auch tatsächlich so spirituelle Einblicke und Ahnungen, sogar manchmal sehr tiefe Ahnungen, auch von Transzendenz. Und dann gibt es aber oft so eine Reaktion wie, so kam es mir jedenfalls vor, dass diese Erfahrungen auch Angst machen können. Ja? Wenn ich auf einmal nicht mehr weiß, wer bin ich, habe ich noch einen Namen, habe ich noch ein Geschlecht, welche Rolle in der Gesellschaft spiele ich, und das alles fällt sozusagen auseinander. Und dann ist die Reaktion manchmal wie, um Gottes Willen, ja. Und dann muss ich doch aber ganz viel nachdenken und ganz viel nochmal das erklären. Und wie ist das und wie ist das und hier. Und dann ist sozusagen die Reaktion darauf eigentlich eine unglaubliche innere geistige Unruhe.
Oder erst recht erstarren und zuschnappen, ja, der alten Abwehrstrukturen.
Und dann ist es halt eben tatsächlich, dann kann es sehr leidvoll werden. Gerade in dieser Verwirrung ist dann auch, ja, da können sozusagen solche Psychose, leidvollen Psychoseerfahrungen auch sehr heftig sein. So. Und jemand anders ist vielleicht so, dass er sagt, das erfährt und sich den hingibt und dann eine große Klarheit erfährt und auch sein Leben dann auch selbst aus einem ganz anderen Personalisationsgefühl weiterleben kann und trotzdem auch, ja, auch eine gewisse psychische Gesundheit auch weiterhin einfach sogar vielleicht noch gesünder erlebt. Ne? Also die Frage, ob es jetzt ein bisschen klar wurde, was da die Unterschiede sein können. Ne? Und manchmal ist es tatsächlich ganz, das ist ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, oder das kann sehr schnell kippen manchmal auch, ja. Und dann ist nicht ganz korrekt gesagt. Es gibt einige Personen, wo das manchmal schnell kippen kann, ja. Wenn es letztendlich dauerhaft sozusagen, wie soll ich sagen, wenn es eine gewisse Kontinuität mit der Erfahrung gibt, dann zeigt sich das schon, ob das als eine gesunde Weitung oder als eine eher eine Überforderung ist und dann in ein pathologisches Verhalten
gibt. Ja, oder ob es organische Störungen sind. Ja, das gibt es ja auch. Also ein Fallbeispiel ist ja sehr bekannt geworden damit, wo das eigentlich ein Hirntumor war, wo es sogar im Endeffekt hieß, ja, Mensch, schade. Ja, da, wo das dann eher so weg erklärt wurde, quasi als spirituelle Erkenntnis und vielleicht rechtzeitig hätte behandelt werden können. Aber das ist, glaube ich, eher ein Sonderfall. Und tatsächlich ging es da auch eher mit sehr großer Angst einher. Ja, dass die Person das ja eigentlich gerade nicht als wirklich spirituelle Öffnungserfahrung erlebt hat, ursprünglich. So, jetzt wissen wir wieder nicht, ob das für Hans die Frage beantwortet hat, aber.
Und es sind große Fragen, ja, im Sinne.
Yes.
Also da kann man natürlich lange reingehen, aber da braucht man nicht mal Raum. Begrenzt hier.
Es ist keine weitere Frage aufgetaucht. Ja. Doch eben. Gerade eben, unmittelbar.
Okay.
Sunny, ja. Unmittelbar nach einem Verkehrsunfall und Bewusstlosigkeit wusste ich weder meinen Namen noch sonst irgendetwas. Die ganze Welt löste sich auf. Die Sanitäter fragten mich etliches. Ich konnte keine Antwort geben. Ist jetzt ein Kommentar dazu.
Ja, klar, auch sowas gibt es. Das wäre dann auch in dem Sinne in dem Fall ja, wie es klingt, zum Glück im Endeffekt vorübergehendes organisches Phänomen. Ja, klar, aber das gibt's. Also. Mein Vater hat auch mal sowas gesagt, nach einer riesen OP, die er mal hatte, wo er so aus der Narkose irgendwie wieder zu sich kam und sagte, da war so ein Rest selbst, hat er das genannt. Das fand ich irgendwie ganz cool, also ganz spannend. Mein Vater hatte sonst gar keine Ader zu dem, was wir hier so machen, obwohl das stimmt auch nicht. Aber jedenfalls war er nicht so in so transpersonalen oder Satsang-Wegen unterwegs. Aber das war, da hatte er so eine Erfahrung, die er aber durchaus auch so erlebt hat, als so, wow, da war er ohne seine Geschichte. Und das ist doch irgendwie auch spannend. Und es gibt ja durchaus auch Beispiele, eins fällt mir gerade ein, auch von einem bekannten Satsang-Lehrer, der genau darüber eigentlich wesentliche Erwachenserfahrungen beschrieben hat, ja, nach dem Auto.
Ja, ehrlich gesagt, wenn ich euch jetzt frage, wer seid ihr?
Wer bist du? Jeden Morgen oder auch jetzt im Moment ist es wie, eigentlich müssen wir es uns ausdenken und rekonstruieren, oder? In Wirklichkeit.
Und dann sind solche Momente so schön, wie du es im Kommentar beschrieben wurde, wie eine Öffnung, wie jetzt in dem Fall durch so eine Art Schock vielleicht, ja. Aber ich meine, man könnte auch sagen, das ist dieser Mini-Schock immer wieder, wenn wir eigentlich nicht wissen, wer wir sind und wo diese Offenheit noch da ist. Und wo wir es vielleicht auch noch nicht gar nicht wissen brauchen.
Martin schreibt dazu, hilft sicher auch Erdung und Herzgewahrsein als Rückverbindung, wenn man es als unwohl erfahren würde.
Ja, und das ist, kommt ein bisschen zu dem auch wieder nochmal, ne, das ist auch eine Art von Nervensystemregulation in Richtung von dieser polyvagalen Theorie. Einfach, na, manchmal ist eine Erdung und in dem Fall ja das Spüren von Körperlichkeit, Leiblichkeit gut sozusagen, falls es zu viel Angst macht.
Und der anonyme Interneter schreibt dazu, ich glaube, Depersonalisation ist immer irgendwie kalt, blutleer entkörpert, also dissoziiert vor allem statt nur disdeinfiziert.
Disidentifiziert,
ja.
Ja.
identifiziert sein zu einem Brecher.
Je nachdem, klar, da kommen wir dann auch in Bereiche von Wortdefinitionen und sicherlich da, wo es eben so im diagnostischen Sinne gemeint ist, als eine psychische Störung sozusagen, ja, ist es halt in der Regel eher sowas Abgespaltenes und ja, passt kalt vielleicht im Sinne von, dass es dann halt eher so eine Abgrenzung von Fühlen und Menschlichsein ist. Gegebenenfalls eben so eine Art traumatisches Einfrieren auch auf eine Weise.
Manchmal finden wir das auch bei Leerheitsmystikern, nenne ich das manchmal, die sehr sozusagen sehr auf diese absolute Ebene gehen, dass es da auch so eine Art Kälte gibt tatsächlich, dass die Emotionen nicht wirklich schwingen, sondern dass wir das so nicht mal unbedingt ungesund pathologisch, aber ja, dass es da sowas gibt wie das Herz kommt nicht mit, ja. Und trotzdem ist da viel Stille und Leere und vielleicht sogar eine weise Depersonalisation oder De-Identifikation da. Ja, und trotzdem fehlt da irgendwas. Ich würde sagen, es ist ganz gut für heute, oder? Auch, dass wir noch einen Augenblick im Stillen vielleicht sitzen. Aber danke für die Fragen.
Ja, danke.
Wenn es noch ein Nachschwingen gibt von Antworten, das kann kreatives, auch ein schönes Nachschwingen sein, dann ist das erlaubt. Ist aber auch erlaubt, wie, ja, wenn es gar nicht so sehr um die Antworten geht, sondern wie, dass die Antworten einladen zu der Erfahrung hier und jetzt. Manchmal kann es sich so anfühlen, als würde der Geist wieder ruhig werden und wie nach unten sinken, fast wie in den Körper oder ins Herz oder einfach wieder auch zur Ruhe kommen. Ja, danke für die Begegnung durch. Danke fürs Satsang. Om Shanti. Danke für die Moderation oder Kollegen der Fragen auch. Ne?
Danke. Und danke für das Bereitstellen dieser technischen Möglichkeit, uns zu verbinden auf die Weise.
Du wisst ja, falls ihr anders noch mit uns in Kontakt sein wollt, wir haben ja auch online viele Veranstaltungen von uns sind online. Die Stille betrifft es im Moment nicht in der Afarm-Room. Aber Enneagramm-Seminar ist auch online sogar. Ne?
Ja.
Mit dann, so.
Und am Bodensee lohnt sich auch, den Ausflug an den schönen Bodensee zu machen. Ja.
Ach, man könnte jetzt noch schön in Stille sitzen, gegenseitig anschauen, das ist so schön.
eine Weise auch witzig, ne, so in diese Schwärze zu schauen von den.
Ja, hat auch was von den Schwärzen.
Von den nicht sichtbaren. Gesichtslosen Teilnehmenden in dem Fall. Aber auch schön, euch zu sehen, die wir sehen können. So,
es gibt
so.
Auch ganz, ganz viele Dankesgrüße von den Teilnehmern.
Ja, danke.
Ah, ja, schön. Auch schön. Ja, auch schön.
Ja, und dann viel Neugier auch. Für die, ich meine, vielleicht möchte man neugierig sein für diese Momente, wo sich das auftut. Ja, gerade das letzte Beispiel, so schön, ja. Und wird gefragt und weiß nicht, wo und wer man ist und welche Zeit es ist. Das sind immer wieder Momente, wo wir uns nochmal mehr öffnen können. Ja. Und wo wir vielleicht gar nicht eine Antwort geben müssen sofort, sondern erstmal wie, ah, wer bist du?
Muss ich einfach erstmal alles in diese Bodenlosigkeit öffnen darf. Und wir diese Form, wenn wir es so nennen wollen, der Depersonalisation oder des Transpersonalen einfach unfassbar, des unfassbaren Hierseins genießen können. So.
Okay. Also, danke schön. Bis bald vielleicht. Ja. Ciao, ciao.
Danke. Ciao.
Dankeschön.